ARD.
Er hat auch diesen toxischen Typen gespielt, was, glaube ich, sehr viele in mir auch getriggert hat. Wo ich wirklich manchmal, sobald es Cut war, sind wir beide ans andere Ende gelaufen und haben nicht miteinander geredet. Und es war so eine krasse Energie, weil das wahrscheinlich halt auch gut war fürs Produkt. Ich frage mich das oft, ab welchem Zeitpunkt das Kind verloren geht oder auch der Teenie verloren geht und wie man das so bei sich behalten kann und was es genau bedeutet, erwachsen zu werden. Und ich glaube, da war schon am Anfang auf jeden Fall ein großes Gefühl von Einsamkeit, ja.
Was war die letzte unangenehme Situation, die so richtig so reingekrochen ist?
Es war so still und alle gucken mich an.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000, ein Podcast von Enjoy. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Harriet Herbig-Matten hat schon mit 12 Jahren als Schauspielerin angefangen. Vielleicht kennt ihr sie aus der Verfilmung von Bibi und Tina oder aber aus der Amazon Prime-Serie Maxton Hall. Mit der hatte Harriet letztes Jahr ihren internationalen Durchbruch. Da war sie gerade mal 20. Sie hat mir erzählt, wie sie mit diesem Ruhm umgeht. Steht sie jetzt krass unter Druck oder ist es befreiend, so viele Möglichkeiten zu haben? Es ging um Liebe und Wut, das innere Kind und um Briefe, die Harriet nicht öffnen will. Also viel Spaß! Also Harriet, du bist die Hauptdarstellerin von Maxton Hall. Das ist eine Coming-of-Age-Serie, die zwar an einem College in Großbritannien spielt, aber in Deutschland produziert wird. Die erste Staffel ist innerhalb von 5 Tagen in 120 Ländern auf Platz 1 der meistgestreamten Inhalte von Prime Video geschossen. Und jetzt startet in ein paar Tagen die zweite Staffel. Du drehst aber schon die dritte. Wo steht dir gerade der Kopf?
Gute Frage. Es ist tatsächlich sehr verwirrend, wenn man jetzt auch so Promo für die zweite Staffel macht und man dreht die dritte und man bringt immer total die Sachen durcheinander.
Gefährlich auch.
Gefährlich, ja, ist sehr gefährlich. aber ich glaube, es ist eigentlich ganz gut, dass man so in diesem Kosmos drin ist und jetzt auch so die Presse mit den Leuten macht und auch jeden Tag mit denen zusammen verbringt. Es hat irgendwie eine gute Energie und man bleibt so in dieser Welt drin. Das ist irgendwie voll schön.
Du hast mal in einem älteren Interview die Serie auch als Kitsch bezeichnet, aber das war nicht mit so einer negativen Konnotation, sondern so sehr freundlich kitschig genannt. Was meinst du damit?
Ja, ich glaube, die Serie hat sehr viele kitschige Momente, auch vom Look her natürlich auch sehr, sehr kitschig, sehr romantisch, einen sehr großen Wiedererkennungswert, was sie aber, glaube ich, auch so besonders macht und warum die Leute das auch so viel geguckt haben. Aber eben, ich glaube, Kitsch muss ja nicht unbedingt im Negativen sein oder auch Romantik muss nicht im Negativen sein. Und ich glaube, jedem tut Kitsch auch irgendwo gut.
Ja, warum tut Kitsch dir gut? Oder du hast die Bücher ja auch schon gelesen als Teenager.
Ja.
Was fandest du damals gut an denen?
Ich glaube, so Mona hat einfach eine Welt erschaffen, in der man sich so verlieren will und in der man so leben will. Und ich glaube, es ist so wie, ich will es jetzt nicht mit Harry Potter vergleichen, aber es ist einfach so eine magische Welt, wo die Menschen irgendwie träumen können. Und ich glaube, das habe ich damals gehabt, als ich die gelesen habe, wollte man diese Figuren sein. Man wollte in dieser Welt leben und man hat sich mit mindestens einer von diesen Figuren identifizieren können. Und ich glaube, das zieht einen so rein.
Und stimmt es aber, dass du, als du schon ganz nah dran warst, eine dieser Figuren zu sein, nämlich Ruby im Casting, dass du da gar nicht gemerkt hast, für welche Geschichte du gerade gecastet wirst?
Ja, es hieß damals Stuart College und nicht Save Me. Und meine Rolle hieß Elizabeth. Und ich glaube, ich habe es am letzten, ich weiß gar nicht, ob ich es beim letzten Casting wusste. Auf jeden Fall haben sie es mir nicht gesagt. Aber ich weiß nicht, ob es mir irgendwer gesteckt hat.
Also, aber das heißt, sie haben dir irgendwie Bücher geschickt, also so Drehbücher-Szenen und haben das extra getarnt, damit noch nicht rauskommt, was verfilmt wird?
Oder? Also ich hatte die Drehbücher nicht, aber halt Szenen fürs Casting und genau. Sie ist dann Stuart College.
Okay, alles unter Riesengeheimhaltung. Okay, wann hast du es gecheckt?
Ich meine, es gab dann so einen Chemistry-Test zwischen mir und Damian. Und ich glaube, davor hat es meine Agentin mir gesteckt.
Maxton Hall und auch die andere super erfolgreiche Coming-of-Age-Serie auf Prime, The Summer I Turned Pretty, die drehen sich beide ja um so große Sehnsucht von diesen jungen Hauptcharakteren. Also weil die Leute sind verliebt, aber können aus verschiedenen Gründen nicht zueinander oder können diese Liebe nicht leben. Warum kommt gerade diese Sehnsucht, glaubst du, und so eine unerreichbare Liebe bei jungen Zuschauerinnen und Zuschauern so gut an?
Ich glaube, was auch so Maxton Hall ausmacht, ist dieses für eine Liebe kämpfen und den Aufwand haben, für die Person und für die Beziehung zu kämpfen. Ich glaube, das geht, habe ich das Gefühl, viel verloren in der Gesellschaft, in der wir leben oder in der Generation. Ich glaube, bedingt aus einerseits großen Unsicherheiten und aber auch unfassbar vielen Möglichkeiten, die man hat. Dass so dieses, genau, dieser Drang nach der Liebe zu kämpfen verloren geht. Und ich glaube, dass das eine Hoffnung in den Menschen bereitet und das, genau, zu dieser Hoffnung erweckt wird nach so einer Liebe und nach so einem Kampf.
Weil manchmal sagt man ja auch, dass man eine wahre Liebe oder auch so eine heilsame, gesunde Beziehung erkennt daran, dass alles ganz leicht fällt und dass es eben nicht solche Komplikationen gibt. Oder es gibt ja auch so dieses If he wanted to, he would, das gerne mal irgendwie auf TikTok und so rumschwirrt. Aber das eignet sich vielleicht auch einfach nicht so gut für einen Serienplot, oder?
Wahrscheinlich. Ich glaube, es wäre, ja, wahrscheinlich. Ich glaube, irgendwie ist es langweilig, zwei Menschen zusammenzusehen. Oder man muss sich dann was anderes überlegen, was dann der Schwerpunkt ist. Und da ist es aber eben so wie so ein Tanz zwischen diesen Figuren und zwischen diesen Charakteren, die auch zwischen diesen Welten irgendeine Welt erschaffen wollen, wo sie existieren können.
Und glaubst du, da steckt vielleicht auch ein bisschen die Gefahr drin, dass so Liebe in der Popkultur dazu neigt, schwierige Beziehungen zu romantisieren oder bis hin zu womöglich toxischen Beziehungen?
Ich glaube, das war mir aber auch sehr wichtig. Ich meine, James, der Charakter, zeigt schon sehr viele toxisch-männliche Charakterzüge. Aber auch vor allem jetzt in der Staffel 2 haben wir sehr daran gearbeitet, es nicht zu romantisieren. Und vor allem auch sie als Frau darzustellen, die nicht an seiner Seite bleibt, sondern sagt, du musst die Hilfe suchen und ich lass dich gehen und ich kann das nicht machen.
Okay, falls ihr jetzt gerade denkt, ich habe Maxton Hall nie gesehen, wovon reden die da? Die Serie spielt am britischen Elite-College Maxton Hall, das in Wirklichkeit übrigens ein Schloss in der Nähe von Hannover ist. Ruby stammt aus einfachen Verhältnissen und hat ein Stipendium für die teure Schule. Ihr Mitschüler James wirkt erstmal wie so ein arroganter, superreicher Schnösel. Noch dazu versucht er, Ruby fies zu erpressen, als die ein Geheimnis über seine Schwester erfährt, das auf keinen Fall ans Licht kommen soll. Und dann, Überraschung, verlieben sie sich. Also eine klassische Enemies-to-Lovers-Geschichte. In der zweiten Staffel, die es ab Freitag zu sehen gibt, steht ihre Liebe dann wieder auf dem Spiel.
Manche Träume sind so schön, dass man die Zeit anhalten möchte. Und manchmal reicht eine Sekunde, um sie in einen Albtraum zu verwandeln. Ihr kommt aus zwei verschiedenen Welten.
Halte dich von diesem Mädchen fern. Do you feel it too?
Wer die erste Staffel noch nicht gesehen hat, dem würde ich raten, die nächsten 30 Sekunden zu überspringen. Harriet spoilert nämlich gleich, was da ganz am Ende passiert.
Kannst du ein Beispiel geben für so ein Verhalten, das er da gezeigt hat?
Bei Staffel 2 verliert er, oder Staffel 1 verliert er die seine Mutter und gerät wieder in so einen kompletten alten Verhaltensmuster mit Drogen und Alkohol. Und wie man auch im Trailer gesehen hat, geht er ihr fremd. Und sie sieht ihn zwar leiden und ist in diesem Zwiespalt zwischen, ich liebe ihn und ich will für ihn da sein, aber es ist nicht gesund für mich und ich werde dich nicht retten können und das kannst nur du. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Message. Und es war mir auch sehr wichtig, dass wir das über die Serie oder über die Staffel durchziehen und beibehalten, weil ich eben nicht eine Frau darstellen will, die an seiner toxischen Seite bleibt. Und das akzeptiert.
Du hast in dem Fragebogen, den ich vorher mal den Gästen schicke, geschrieben, dass dich gerade beschäftigt, ob deine Generation beziehungsunfähig ist. Fühlt die sich, also woher kommt diese Frage und fühlt die sich vielleicht auch deshalb zu solchen Serien so hingezogen?
Ja, ich glaube, es ist eher so diese Frage nach Kämpfen für eine Liebe und eben, wie ich gesagt habe, dass es so gefühlt zwischen sehr viel Möglichkeiten, aber auch einer großen Unsicherheit unserer Generation drin steckt. Und dass es so eine Unmöglichkeit herrscht, für eine Person zu kämpfen und für sie da zu sein und gleichzeitig aber auch seine eigenen Grenzen beizubehalten und für sich selber einzustehen. Und ich glaube, das ist unfassbar schwer, was ich auch immer noch am Lernen bin. Und dass wir einfach als Frauen immer unabhängiger werden und die Position von Mann gar nicht mehr wirklich benötigen. Was es, glaube ich, auch für die männliche Position schwer macht, da irgendwie ihren Platz zu finden. Und ich glaube, es ist so gerade eine Phase, wo ich das Gefühl habe, Mann und Frau müssen sich da wieder neu positionieren, irgendwie. Und genau, und das ist ja auch bei Maxton Hall irgendwie so dieses seinen Weg da finden und seine Art von Beziehung finden.
Und sagt man nicht, aber gerade über deine Generation, du bist 22, du guckst so richtig, oder?
Ja.
Sag mal nicht gerade über die, ja, die haben das irgendwie schon total auf dem Schirm und da sind Rollen schon neu, nicht?
So, also.
Du nimmst es anders wahr.
Aber es kann auch sein, dass ich.
Oder wo nimmst du das wahr? Also, was sind so Beobachtungen, die du machst, wo Leute damit strugglen, mit Rollenbildern in Beziehungen?
Ich glaube, aus meinem Umfeld von Freundinnen oder auch Freunden. Ich glaube auch vielleicht, wenn du das sagst, jetzt, ich habe auch sehr viel ältere Freunde. Vielleicht stecke ich auch noch vielleicht zum Teil in einer anderen Generation halb drin und bekomme das von meiner Generation nicht wirklich mit. Genau, aber es ist ein Resultat aus meinen Erfahrungen und aus Erfahrungen von Freunden.
In dem, was du im Fragebogen geschrieben hast, hing sogar hinten noch dran, braucht man romantische Beziehungen überhaupt, um im Leben glücklich zu sein? Also du scheinst ja wirklich dann gerade sehr viel in Frage zu stellen.
Ich hatte das, ich war letztes Wochenende in Ibiza und ich saß auf dem Roller mit meiner besten Freundin und irgendwie haben wir, weil wir darüber geredet haben, oh, wir wollen ein Haus am Meer und wir brauchen das, bla bla bla. Und dann habe ich nur drüber nachgedacht, wo man sich so sieht. Und dann dachte ich mir kurz so, ach, irgendwie könnte ich auch mit ihr alt werden und in einem Haus in Ibiza leben. Und dann kam eben nur dieser Gedankenstrudel, wo man sich denkt, braucht man das eigentlich? Was gibt es einen? Ist es einfach nur von der Gesellschaft so hingesehen, dass man Partnerschaft braucht oder Ehe braucht oder Kinder braucht? Und ich glaube, ich habe überhaupt keine Antworten darauf. Es sind einfach nur Gedanken, die sich wahrscheinlich einfach jeder irgendwo macht.
Ja, ich glaube, das Gute ist, wenn du die Frage so offen stellen kannst, macht es einen ja auch sehr unabhängig.
Voll.
Weil man könnte ja auch umgekehrt sagen, oh, die Popkultur übrigens ja auch und Gesellschaft suggeriert, so, du wirst nur glücklich, wenn du eine von diesen entspannten Beziehungen hast, wo gerade kein Drama ist. Und wenn man aber gar nicht das Gefühl hat, das zu brauchen, dann macht einen das ja genau unabhängig, um so verschiedene Träume zu leben.
Stimmt.
Beziehungsfähigkeit ist, glaube ich, ja auch eine Frage, wenn einer oder eine von beiden zwischendurch einfach wochenlang an einem Filmset verschwindet und auch in einer ganz anderen Welt und gar nicht da ist. Wie machst du das? Du hast ja gerade schon gesagt, du bist dann, oder hast gerade auch einmal dieses Wort verwendet, in einer anderen Welt sein während so Dreharbeiten. Und wirkt sich das auf eine Beziehung aus oder auch auf Freundschaften, darauf, wie du das pflegen kannst?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, so dieses Jahr war sehr viel, ich habe sehr viel gearbeitet. Und auf jeden Fall so Familie, Freunde gehen da sehr, ja, es ist schwer, das zu pflegen. Ich glaube aber auch, dass, wenn man es andersrum sieht, das Schöne daran ist, in dieser Welt sich so ein bisschen zu verlieren. Und das liebe ich ja auch an diesem Beruf. Und es ist, glaube ich, das Wichtige ist, Menschen zu haben, die einen da irgendwo auch rausholen können und sich wieder in sein Privatleben bringen können und einen aber auch irgendwie Kraft geben und motivieren. Und ich habe das gemerkt beim Schwarzen Golddreh Anfang des Jahres, dass das total wichtig war, Personen zu haben, die mir da irgendwie Kraft gegeben haben und auf die man sich nur freut, am Wochenende zu sehen, weil das ladet einen irgendwie auf und bringt einen so ganz kurz da wieder raus. So, also ja, aber natürlich, also man es ist schwer, dieses Leben zu leben oder auch, glaube ich, viele einfach 22-Jährige leben anderes Leben, als ich es tue.
Ja, auf Schwarzes Gold will ich gleich auch nochmal kommen. Mich hat jetzt natürlich noch Maxton Hall bewegt, weil da bald die nächste Staffel losgeht. Wenn du da diese Dreharbeiten beschreiben müsstest in drei Worten, was wären die drei Worte?
Ich glaube, es kommt auf die Staffel drauf an. Weil jeder Sommer war komplett unterschiedlich. Ich glaube, letztes Jahr für die zweite Staffel, es war sehr, sehr emotional. Intensiv. Und man ist auch sehr dran gewachsen. Mhm. Das würde ich sagen.
Okay, das klingt, als wäre da viel drin. Wodurch ist Wachstum passiert?
Ich glaube, also auf jeden Fall durch diesen Release einmal, wo die erste Staffel rausgegangen ist.
Stimmt, das ist passiert. Da habt ihr die zweite erst
gerade angefangen, angefangen
zu drehen, ne?
Also, ja. Und ich glaube einfach, konnte es damals nicht benennen, aber das macht auf jeden Fall was mit einem.
Das muss man sich mal vorstellen. Letztes Jahr im Mai, da war Harriet 20 und am Set für die zweite Staffel Maxton Hall, als die erste gerade erschien und komplett durch die Decke ging. Von Amazon Prime hatte es bis dato kein nicht-amerikanisches Original gegeben, das in der ersten Woche weltweit so viele Zuschauer und Zuschauerinnen hatte. Die Serie landete in mehr als 120 Ländern auf Platz 1 und damit hatte wirklich niemand gerechnet. Neben einer Premiere in Berlin wurde dann zum Beispiel noch kurzfristig eine weitere in Los Angeles anberaumt, für die Harriet und Damian spontan eingeflogen wurden. Von heute auf morgen wurde Harriet zu einem internationalen Star und diese zweite Staffel stand plötzlich unter ganz anderen Vorzeichen. Mehr Aufmerksamkeit, mehr Pressetermine, mehr Follower, all eyes on Harriet.
Das lässt einen auch sehr schnell erwachsen werden und eben dann dadurch auch wachsen. Man muss sich anderen Herausforderungen stellen. Und ich glaube, es hat einfach in mir sehr viel, man hat sehr viel neue Eindrücke und man positioniert sich irgendwie anders. Und auch, glaube ich, diese Rolle, die sehr viel in der Staffel sehr viel Emotionen gebraucht hat und sehr intensiv war und auch mit James, also mit Damian einfach so, wir uns ja so verloren haben irgendwie in diese Figuren, musste man, glaube ich, eine gewisse Kraft aufbringen, um größer zu sein und um irgendwie gesund da rauszukommen. Und ich glaube, man kommt da so an seine Grenzen und dadurch wächst man irgendwie. Mhm. So.
Woher holst du denn die Kraft für so viel Emotionen? Oder wie ruft man die ab?
Ich glaube, es ist also auf jeden Fall zu jeder Person unterschiedlich. Man hat da seine Schauspielmethoden, die man anwenden kann. Für mich ist es relativ einfach, als Ruby irgendwie diese Emotion zu spielen. Ich glaube, es ist auch, wenn sie in diesen krassen Emotionen ist und in der zweiten Staffel auch in dieser Trauer, spüre ich Ruby am meisten. Deswegen, glaube ich, fällt es mir sehr...
In den Extremen, meinst du?
Ich glaube, deswegen fällt es mir sehr leicht. Aber natürlich aus so einer Emotion dann rauszukommen, ist schwer. Und das trägt man so mit sich durch die ganze Zeit.
Ja, Feierabend quasi.
Ja.
Wenn sowas überhaupt
geht. Ja. Und wenn es dann den ganzen Sommer so mehr oder weniger so ist, dann schleppt sich das natürlich so mit.
Du hast auch mal beschrieben, dass wenn Damian, dein Kollege und du so intensive Streits zum Beispiel spielen musstet, dass ihr danach gar nicht mehr miteinander reden konntet, weil ihr noch so in dieser Emotion gefangen wart. Das klingt ja nicht unbedingt gesund auch, oder? Also wie habt ihr da, oder ich frage mich gerade, muss einen manchmal vielleicht auch jemand davor schützen, so intensiv da reinzugehen?
Also ich glaube, in der ersten Staffel auf jeden Fall war es sehr extrem und es war so, dass, ich meine, er hat auch diesen toxischen Typen gespielt, was, glaube ich, sehr viel in mir auch getriggert hat. Wo ich wirklich manchmal, sobald es Cut war, sind wir beide ans andere Ende gelaufen und haben nicht miteinander geredet. Und es war so eine krasse Energie, aber das wahrscheinlich halt auch gut war fürs Produkt. Und andersrum auch, wenn wir diese Liebesszenen hatten, war es super, hat man sich super unterstützt und es war sehr in den Extremen. Und für die zweite Staffel habe ich aber auch mich sehr lang darauf vorbereitet, durch Coaching und auch Therapie, mich von dieser Emotion zu trennen und von dem Charakter so gut wie es geht zu trennen, weil ich einfach gemerkt habe, das belastet mich dann zu sehr. Und es hat auch besser funktioniert in der zweiten Staffel auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich Momente, wo man merkt, wenn man so krass in die Emotion reingeht, dass man es nicht mehr filtern kann und dann überschwappt und man benutzt oder ich benutze auch natürlich viel Emotionen und Situationen aus meiner Vergangenheit, die diese Emotion hervorhebt. Und das kann einen dann manchmal auch triggern.
Ja, wenn man da immer wieder hin zurück muss, ne? Ja. In einen Verlust oder ein schlimmes Erlebnis. Das heißt, das scheint ein großes Learning gewesen zu sein zwischen Staffel 1 und 2. Gibt's jetzt wieder was, was du anders machst? Na, bei der dritten?
Ich glaube, wir sind alle entspannter. Also ich glaube aber auch, die dritte Staffel ist sehr viel ruhiger und eben nicht so düster wie die zweite. Und wir sind alle auch miteinander viel mehr eine Gruppe geworden und unterstützen uns irgendwie auch nochmal anders. Und es ist sehr viel mehr Leichtigkeit drin. So, und ich glaube, die haben wir aber alle auch mitgenommen aus dem Learning von letztem Jahr. Mhm. So, und deswegen ist es jetzt so, hat es so eine, ja, so eine Schwerelosigkeit.
Ich habe dich auch mal irgendwo erzählen hören, dass ihr so Intimwochen habt. Und da habe ich mir erstmal gedacht, okay, das kann jetzt wirklich alles sein. Was sind Intimwochen bei einem Dreh?
Oft macht man dann halt auf einmal diese ganzen intimen
Szenen. Also so Liebesszenen und sowas.
Dieses Jahr hatten wir es, glaube ich, auch so. Und dass man halt in einem das einfach mal durch hat.
Was ist anders, wenn ihr solche Szenen dreht, als den normalen Schulhofstreit oder eine Szene bei Ruby zu Hause oder so?
Es hat auf jeden Fall eine ganz andere Energie. Schon allein, dass das ganze Team, also ich finde immer, die sind viel aufgeregter als Damian und ich. Das ist immer witzig. Es ist immer ein Closed Set, also sehr wenige Leute da, was natürlich auch schon mal was mit der Stimmung macht. Und es hat halt natürlich auch was sehr Privates und Intimes, sich nackt zu zeigen oder in so einem intimen Akt vor der Kamera zu stellen. Aber ich hatte auch bei der ersten Staffel schon immer ein gutes Gefühl mit Damian und wir haben uns da immer aufeinander aufgepasst. Mhm. Deswegen, es war immer eine gute Erfahrung. Ich bin irgendwie froh, dass auch mit, das war meine ersten Erfahrungen mit Intimszenen. Ich bin froh, das mit ihm gemacht zu haben.
Und wie, also ich habe gehört, dass sich da in den letzten Jahren ja auch viel getan hat, wie man das an einem Filmset bearbeitet, wie man das auch vorbereitet, wie man sich als Kollegen darauf einstellt. Mhm. Was hat sich da, oder wie erlebst du das? Was findest du besonders gut und wichtig, was man machen muss, wenn man sich auf sowas vorbereitet?
Also auf jeden Fall Intimacy Coaching finde ich unfassbar, also es finde ich, sollten muss sein. Mhm. Und
was passiert da? Das gab es ja, glaube ich, ganz lange gar nicht.
Ja.
Oder fast nirgendwo.
Ja, ich glaube auch. Aber dadurch, dass eben das meine erste Erfahrung war mit so Sexszenen, kannte ich es nur damit. Man macht so verschiedene Übungen. Also einerseits bespricht man die Szene, wie man sich das vorstellt, wie die Intimacy-Coaching das sich vorstellt. Und dann ist es eigentlich wie eine Choreo und wie eine Tanzchoreo. Und das ist super technisch. Ja. So, und wenn man sich auch noch gar nicht kennt, ich meine, wir kennen uns jetzt, deswegen überspringt man auch viele Übungen, aber viel macht man dann auch so mit den Händen und übt damit Küssen oder man steht weit weg voneinander. Und das machen wir aber auch manchmal bei, nicht nur bei Intimszenen, sondern auch bei emotionalen Szenen, stellen wir uns ans andere Ende. Und wir gehen in die Emotion oder in den Charakter und man geht entweder aufeinander zu und sagt ja oder voneinander weg und sagt nein oder vielleicht man bleibt stehen, bis man dann voneinander steht. Und wenn es dann in der Szene zum Kuss kommt, nimmt man die Hände und macht so. Und das hört sich total banal an, aber es ist einfach krass, was man da für eine Energie spürt und wie man so eine Connection miteinander aufbauen kann, nur mit solchen kleinen Übungen.
Ich kann mir gerade auch richtig vorstellen, wie wenn man bei sowas das erste Mal ist, man noch so rumkichert und denkt, hä, was machen wir jetzt hier mit den Händen? Und dann aber irgendwann checkt, ja cool, ist, also ich kann mir auch gerade, du machst ja auch die Bewegung hier gerade richtig vorstellen, wie es hilft oder wie viel man dann da reinlegen kann.
Total.
Und auch, oder also wer das jetzt hier gerade nur hört, hat nicht gesehen, dass du jetzt eben auch so diese, wie ihr euch zueinander positioniert und so gestisch nachgemacht hast. Und das ist ja was, was man ganz oft nicht sieht und mitbekommt als Publikum, ne? Bei einem Kinofilm oder bei einer Serie, wie viel vorher geprobt wurde, was gestellt, was ausprobiert wurde. Ist das was, und das meine ich jetzt nicht bezogen auf dieses Intime, sondern du hast ja gerade gesagt, ihr macht das auch für ganz andere Situationen, wovon du auch im Alltag profitierst, dass du irgendwie anders guckst auf eine zwischenmenschliche Situation und die im Kopf einmal stellst oder probst?
Interessant. Nee, aber ich glaube schon, dass man durch solche Übungen gezielter Connections mit Menschen aufbauen kann. Und weiß, wie man etwas das hört sich so manipulativ an, aber weiß, wie man etwas bei Menschen bewirken kann und ist ja auch viel mit so Körpersprache und Augenkontakt oder wie ist deine Energie und wie kann man die Energie von dem anderen lesen. Also ich glaube schon, dass man da unterbewusst irgendwie was mitnimmt für das Privatleben.
Kann es sein, dass das auch von Außenstehenden ganz oft unterschätzt wird, wie wichtig Körperbewusstsein und vielleicht auch so ein Wohlfühlen im eigenen Körper fürs Schauspiel ist?
Voll.
Weil ich habe jetzt, es gibt ja unfassbar viele Bilder von dir und ich scroll dann bei Gästen gerne mal so durch und guck, wie hat sich das über Jahre geändert, wie anders tritt man auf, wie anders hält man so seinen Körper oder steht so da? Und ich finde, bei dir fällt aber auf, dass du schon als ganz junge Frau irgendwie ganz weiblich und selbstbewusst dich inszeniert hast oder gepostet hast und so. Und ich musste so richtig, weil, also ich komme mir selber immer vor wie so ein Körperklaus, sag mal gerne. Oder denk so, boah, wie, dass man das mit Anfang 20 schon hat, was ich mit Mitte 30 noch nicht so empfinde. Vielleicht kennst du diesen TikTok-Trend, wo sich manchmal über meine Generation Millennials lustig gemacht wird. Dann steht da immer so, ja, so haben wir als Kinder vor der Kamera getanzt. Und meine Schwester und ich waren so, wir haben zu Wada Hade Dude da irgendwie dumm Quatsch gemacht vor der Kamera. Geil. Und dann kommen Mädchen aus deiner Generation dagegen geschnitten, die so lasziv aufreizen, TikTok-Tänze machen, ihren Körper ganz anders bewegen. Und daran musste ich denken, als ich zum Teil diese, es gibt ja krass inszenierte, toll geschminkte Modelfotos von dir und so. Ist das was, was irgendwie immer schon da war und womit du dich einfach wohlfühlst? Oder kannst du sagen, wie du so an Weiblichkeit rangeführt wurdest oder das für dich gefunden hast?
Also ich glaube, ich war als Kind schon sehr wild und sehr viel, also eigentlich komplett das Gegenteil, sehr viel mit Jungs unterwegs, draußen, Fußball, also ich war so nicht wirklich das, ich finde mal typisches Mädchen, aber würde ich mich gar nicht so als weiblich oder mädchenhaft beschreiben. Ich glaube aber irgendwann in der Pubertät, ich glaube es war dann auch so die Bibi und Tina Zeit, wo man dann auch irgendwie, ich glaube ich bin aber auch einfach sehr schnell erwachsen geworden oder ich wollte sehr schnell erwachsen werden und ich glaube auch resultierend daraus, dass ich das letzte Kind bin von vier und schnell sehr ernst genommen werden wollte und verstanden werden wollte. Und ich glaube, das war dann so mein Weg und dann eben auch durch Corona und ich glaube, ich wollte mir dann so diese Macht zurücknehmen, irgendwie selbstbestimmt zu sein. Und das habe ich wahrscheinlich auch durch daneben, dann kam Bibi und Tina und dann kam die Aufmerksamkeit mehr und dann hat man das so genutzt und es, glaube ich, war so die Zeit, ich war da 16, 17, wo man dann irgendwie den Schritt von Teenie auf Erwachsenwerden macht und da eher so das Gefühl hatte, Leute wollten mich da auch immer so ein bisschen schützen und immer so zurück nehmen, dass ich mich so zeige, und aber ich habe es immer nie verstanden, weil mich das irgendwie, ich habe mich so im Wulzen gefühlt und konnte mich damit irgendwie ausdrücken. Aber auch überhaupt nicht an, also ich hatte überhaupt keine Konsequenzen gespürt von irgendwas. Deswegen, aber ich glaube, es war so ein Schrei nach Selbstbestimmung.
Und funktioniert das, würdest du sagen, dass das so wahrgenommen wird?
Kommt drauf an, glaube ich, von wem man es will. Aber in erster Linie war das mir wichtig und ich hatte das Gefühl, es funktioniert für mich. Und dann gab es natürlich auch andere Aspekte, wo ich es versucht habe und ich bin dann auch sehr jung ausgezogen und so. Und ich glaube, dadurch hat man es dann auch irgendwie versucht. So.
Woher kam das, dass du so also du hast gerade schon gesagt, jüngstes Kind. Mhm. Es gibt ja auch das umgekehrte Phänomen, dass das die Nesthäkchen sind, die ganz lange so gepampert werden. Warum wolltest du so dringend erwachsen werden?
Ich glaube, weil man so gesehen hat, wie die älteren Geschwister ihr Leben leben und man dann alleine dann noch zu Hause ist. Mhm. Und auch ich wusste halt sehr früh, was ich machen will und dass ich eigentlich auch, ich meine, ich habe mein Abi gemacht, aber ich wollte nicht studieren. Und es war dann wie so ein Abarbeiten. Und wann kommt jetzt endlich die Zeit?
Dazu muss man sagen, du hast schon als 12-Jährige den ersten Kinofilm gedreht, das Pubertier.
Genau, und dann wusste ich schon.
Liefers Heike Mackatsch, ne? Das war schon so ein großes Ding.
Ja, und da wusste ich schon, dass ich das machen will. Und ich weiß auch noch, wie ich oft so im Bett lag abends und mir das so alles so erträumt habe, wie ich meinen Weg gehe. Und man musste aber halt noch in diese Schule gehen. Und was ich aber auch, ich wollte auch mein Abi machen, so. Und dann bin ich halt mit meiner letzten Prüfung am nächsten Tag sofort nach Berlin gezogen. Und ich wusste auch noch gar nicht, ob ich bestehe oder nicht. Aber es war dann so ein, und da, das war ja auch Corona-Jahr, oder 2021, ich habe Abi gemacht. Und ich glaube, dass ich mag das Gefühl von Stehenbleiben nicht. Und ich will mal weiter und ich langweile mich auch sehr schnell. Und ich glaube, das war dann so ein, ich will es beweisen, dass ich alleine klarkomme. So.
Ganz viele Leute haben ja beim Abi, glaube ich, oder bei, wenn sie einen anderen Abschluss machen, das Gefühl, sie müssen jetzt schon wissen, was sie für den Rest ihres Lebens machen wollen. Das heißt, du hattest da fast einen Vorsprung, oder? Weil
Voll.
Du das einfach schon wusstest.
Ja, ja. Und ich glaube, das hat er noch erwachsener gemacht oder gereift.
Und das ist ja auch spannend, weil es doch auch viel über Kinderstars immer heißt, dass denen so ein Teil ihrer Kindheit genommen wird. Das heißt, du hast den eigentlich so hingeworfen und gesagt, ach komm, ich brauche das gar nicht. Aber gleichzeitig, also beschäftigt dich ja schon offenbar irgendwie so dieses, was ist mit dem inneren Kind und geht einem das verloren oder bewahrt man sich das? Wo stehst du da gerade?
Ich frage mich das oft, wie man, ab welchem Zeitpunkt das Kind verloren geht oder auch der Teenie verloren geht und wie man das so bei sich behalten kann und ob man das kann und was es genau bedeutet, erwachsen zu werden. Und ich glaube, früher hatte ich mehr dieses, ich war nicht so kontrolliert, was ich jetzt mehr geworden bin und dadurch aber auch das Gefühl habe, dadurch geht mein inneres Kind mehr verloren. Und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, die Kontrolle muss da sein, um bestimmte Dinge zu erreichen und seinen Traum zu erfüllen. Und das ist so ein ganz schwerer Zwiespalt, glaube ich, wo ich so manchmal drin stecke.
Ja, ich finde spannend, dass du diese Begriffe nennst, weil wenn ich so drüber nachdenke, Kindheit und Kontrolle sind ja eigentlich Gegenteile.
Ja.
Als Kind hast du ja gar kein Bewusstsein davon, glaube ich, lange, was gerade passiert und wirst auch in der Regel kontrolliert, in Anführungsstrichen, durch Eltern oder ein Schulsystem oder was auch immer. Und dann ist vielleicht Erwachsenwerden genau das, dass einem die Kontrolle, die man hat, erst bewusst wird und dass sie dann immer wichtiger und ja auch mit immer mehr Verantwortung verbunden ist. Und das heißt, einerseits hat es dich ja dahin massiv gezogen und du wolltest das ganz viel. Welchen Teil vom Kind willst du denn jetzt überhaupt behalten, wenn dich das so wehmütig macht?
Ich glaube, die Seite, die sich manchmal denkt, die einfach ein bisschen loslassen kann. So, ich glaube, ich habe sehr lange nach dieser Freiheit, mich nach einer Freiheit gesehnt, als Teenie und als Kind. Und habe ich dann geschafft, durch dieses Ausziehen und Schauspiel. Und jetzt ist man aber wieder in dieser Erwachsenenfunktion und sehnt sich wieder nach einer gewissen Freiheit, die man so als Kind kennt. Aber ich glaube, vielleicht gibt es auch eine Freiheit, die man als Erwachsener erschaffen kann.
Ja, oder sich wiederholen
kann.
Muss.
Voll.
Erinnerst du dich dran, wann du zuletzt oder vielleicht sogar zum ersten Mal gedacht hast, oh, jetzt, das ist sowas richtig Erwachsenes, was ich gerade mache?
Oh, ich finde Briefe öffnen.
Ja?
Ich hasse Briefe öffnen. Es ist schlimm.
Wieso?
Ja, weil Briefe öffnen ist immer, du
ist
musst
was
irgendwas
Gutes
zahlen, du musst irgendwas machen. Hasse ich.
Stimmt, du bist einfach jetzt, das ist jetzt dieses Alter, man auch Liebesbrief oder so, das passiert einfach nicht mehr. Ne? Das kommt dann digital und dann kriegst du nie einen guten Brief.
Nein.
Oh Gott.
Nie einen guten Brief. Nee, man schickt sich auch nicht mehr wirklich Postkarten.
Nee, aber ich schicke richtig gerne Postkarten, weil ich finde es so cool, niemand rechnet damit, aber
das
jeder
stimmt.
freut sich drüber.
Ja.
Also was gibt es schon, was das kann? Aber jetzt in immer mehr Ländern oder so Reisedestinationen werden keine mehr verkauft.
Ja.
Das ist richtig schade.
Das stimmt.
Und ich finde, eigentlich ist es immer schön und ich finde, es ist auch fast so eine literarische Kunstform. Also wenn man gerade die Muße hat, dann kann man daraus richtig witzige Sachen machen.
Das stimmt.
Aber hast du dann, wie machst denn du einen Brief auf? Reißt du den so auf im Treppenhaus oder hast du zu Hause so einen schönen Brieföffner und dann alles ganz kontrolliert und
also ich nehme den mit hoch, dann lege ich ihn hin.
Und dann drückst du dich davor,
und dann gehe ich.
Wirklich?
Ja. Und dann irgendwann fällt mir ein, Scheiße, da ist ja noch ein Brief, den ich öffnen muss.
Ah.
Ja, und dann irgendwann ist der Tag da.
Und was würdest du denn machen, wenn du nochmal für einen Tag ein Kind wärst und dieses ganze Thema Kontrolle, Erwachsensein, Verantwortung nicht hättest?
Oh. lang schlafen. Ganz, ganz lang schlafen. Dann Frühstück im Bett. Ich würde mir Pfannkuchen machen.
Was cool ist, als Kind musst du die ja nicht mal selber machen.
Stimmt, du kriegst Pfannkuchen mit Nutella.
Du würdest dir Pfannkuchen ins Bett bestellen.
Dann am besten noch einen Kakao. Und dann der Hund im Bett. Und dann bin ich jetzt das Kind oder bin ich erwachsen und als Charakter als Kind?
Du darfst noch mal für einen Tag ein Kind sein. Du darfst es dir auslegen, wie du möchtest.
Dann würde ich rausgehen, würde in den Wald gehen und würde spielen und irgendwie irgendwas fantasieren. Und dann würde ich den ganzen Tag draußen sein und dann irgendwelche Freunde treffen und durchs Dorf fahren. Und dann irgendwann merkt man, es ist Abend, es gibt Abendessen. Und dann fährt man nach Hause und dann gibt's Abendessen und dann geht man nochmal rausspielen und dann irgendwann ist man ganz müde und kann ganz gut schlafen.
Okay, und woran scheitert es, heute so einen Tag zu haben?
Ja, ich glaube einerseits natürlich spielen. Also es wäre auch ein bisschen komisch, wenn ich jetzt rausgehe in den Wald und spiele.
Ja.
Ich glaube auch so eine Fantasie hat man irgendwie auch nicht mehr. Ich hatte eine krasse Fantasie und ich habe sehr viel so Filme auch nachgespielt und war auch größter Fluch der Karibik-Fan und habe mit meinem Freund Fluch der Karibik gespielt oder Narnia oder so. Und es war immer so, man hatte eine wahnsinnige Vorstellungskraft. Ich glaube auch dieses Unbeschwertheit, wie man wirkt oder aussieht. Mhm. Ich glaube einfach so, ich war ein Kind, ich hatte immer irgendwie Nutella im Gesicht oder Rotze oder whatever. Ich war immer sehr, also so, es war auch einfach egal, wie man aussieht. Ich glaube auch so dieses Erlauben, sich Dinge zu tun und nicht erlauben, das ist auch so diese Art Kontrolle, die man dann hat. Kann ich ausschlafen, aber ich müsste eigentlich noch 10 andere Dinge machen.
Schlechtes Gewissen hat man als Kind auch nicht so oft.
Hat man nicht. Also so vielleicht dann am Abend, wo man sich denkt, ich hätte noch Mathe machen müssen. Aber in dem Moment hat man das nicht. Und ich glaube, es ist halt eine Verantwortung, die man jetzt für sich selber und sein Leben trägt, die man auch haben will und gleichzeitig aber einen das manchmal ein bisschen auffrisst. Mhm. So.
Ich habe auch noch ein paar, also normalerweise gibt es in diesem Podcast auch immer Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Frühaufsteherin oder Nachteule?
Oh, mittlerweile Frühaufsteherin.
Wann klingelt dein Wecker im Alter?
Es kommt drauf an, aber wenn ich jetzt so, ich finde, 8 ist eine gute Zeit.
Mhm. Okay, und dann so am Drehtag hat man es aber mal wieder nicht unter Kontrolle, ne?
Nee, da muss man manchmal um 5, manchmal um 11.
Was brauchst du, um dann wach und so schnell funktionieren zu können in diesem Beruf?
Ich bin schnell.
Ja?
Ich bin, mein Wecker weckt und ich bin, in der Sekunde stehe ich.
Okay.
Also ich kann da nicht lange im Bett liegen.
Das ist ein Vorteil. Selbst kochen oder essen gehen?
Eigentlich selbst kochen, aber momentan essen gehen.
Wie sieht's jetzt momentan in deinem Kühlschrank aus?
Oh, schlecht.
Also was ist da? Was ist so immer da?
Eine Hafermilch ist immer da für den Kaffee. Sonst eigentlich
und sonst sirrt so die Lampe, wenn ihn aufmacht. Okay, ein bisschen traurig. To-Do-Listen von Hand schreiben oder digital führen?
Oh, ich hasse To-Do-Listen, ich mache keine To-Do-Listen.
Hast du keine? Nee. Wie hältst du im Blick, was du noch machen musst? Ah ja, okay, die Briefe stapeln sich.
Nee, ich habe das eigentlich relativ im Kopf immer. Zur Not, also Kalender halt. Aber ich hasse To-Do-Listen. Es stresst mich, wenn ich das aufschreibe und ich weiß, ich muss das alles machen. Mhm. Und schon auch nur dieses Aufschreiben stresst mich schon so viel mehr, als es einfach zu machen.
Ah, das heißt, du bist dann so jemand. Du bist sofort wach und du machst auch sofort alles, was du zu erledigen hast.
Oder ich habe dann so eine Timeline in meinem Kopf, wann ich wie was mache. Ja. Also, aber
okay, also hast du Anflüge von Prokrastination, dass du dich vor Sachen drückst oder die vor dir herschiebst oder gar nicht?
Bei Briefen, ja.
Ja.
Aber eigentlich nicht wirklich doll, nee. Mhm.
Handy-Akku laden, wann immer möglich oder immer erst, wenn er bei 1% fast leer ist?
Wann immer möglich.
An einem unverhofft freien Abend, bleibst du zu Hause auf dem Sofa oder gehst du mit Freunden aus?
Mittlerweile zu Hause.
Würdest du sagen, du hast Hobbys? Vor ein paar Wochen war hier die Autorin Maria Popov und die hat gesagt, sie hat sich so richtig bewusst vorgenommen, sie braucht jetzt mal Hobbys und hat dann so 1-2 aktiviert in ihrem Leben. Stelle ich mir bei deinem Alltag auch schwierig vor, Sachen so regelmäßig zu machen, Vereinssport oder so, ist jetzt wahrscheinlich nicht so drin.
Früher habe ich richtig, also ich habe richtig viel Sportarten und so gemacht und Instrumente. Aber ja, das geht auch ein bisschen verloren, wenn man einfach so einen unregelmäßigen Alltag hat, dass man das gar nicht so wirklich unterbringen kann. Aber ich mache trotzdem sehr viel Sport, aber halt dann Gym und nicht im Verein. Und dann halt sowas wie Malen oder so.
Ja. Auf Reisen, wenn du jetzt zum Beispiel im Zug sitzt oder in einem Flugzeug, vermeidest du eher Augenkontakt oder bist du die, die Smalltalk anfängt mit zu Sitznachbarn?
Überhaupt kein Smalltalk.
Nein?
Nee, gar nicht. Ich wünschte, ich könnte das. Ich finde es cool, wenn Menschen so einfach Leute anlabern, aber da bin ich zu schüchtern.
Hast du Schiss oder magst du auch diese Situation nicht mit Fremden?
Ich habe große Angst vor unangenehmen Situationen. Deswegen, ich hasse auch telefonieren, weil ich das Gefühl habe, jedes Mal, wenn ich telefoniere, passiert mir irgendeine unangenehme Situation. Ich mag das Gefühl nicht, wenn ich in irgendeinen Laden gehen muss, wo ich jetzt nicht weiß, wo ich mich mit irgendeiner Technik zum Beispiel nicht auskenne. Und dann ist mir das unangenehm. Mhm. Also so, ich habe einfach schrecklich Angst vor unangenehmen Situationen.
Oh, mit dieser Angst ist Harriet nicht alleine. Ein Drittel der Deutschen hat schon mal aus Angst vor dem Telefonieren einen eigentlich notwendigen Anruf aufgeschoben. Bei jüngeren Menschen sind es sogar noch mehr, laut einer repräsentativen Umfrage von Bitkom. Und genau aus dieser so verbreiteten Angst vorm Telefonieren ist die Idee für einen Podcast entstanden, den ich richtig feiere. Er heißt Telephobia, dieser eine Anruf. Host Lea Utz hilft in jeder Folge einer Person bei einem Anruf, den er oder sie schon viel zu lange vor sich herschiebt. Und wir alle dürfen mithören, wenn da am anderen Ende der Leitung jemand abnimmt. Das kann ganz schön unangenehm werden, zum Beispiel bei Annette. Sie muss ihren Vater anrufen, den sie erst einmal gesehen hat, vor mehr als 30 Jahren. In einer anderen Folge sind wir bei einer wilden Recherche dabei. Bijan sucht verzweifelt nach einer glücklichen Kindheitserinnerung, einem Werbespot für Gummistiefel, in dem er als kleiner Junge mitgespielt hat. Das Problem? Der Spot ist aus den 70ern, im Iran gedreht und für immer verschwunden. Hinter jedem Anruf steckt eine spannende Geschichte, die Lea wirklich meisterhaft erzählt. Telephobia findet ihr in der ARD Audiothek und auf allen Podcast-Plattformen. Den Link schreibe ich euch in die Shownotes. Was war die letzte unangenehme Situation, die so richtig so reingekrochen ist, körperlich?
Die sitzt zwar schon länger her, aber das war schon sehr unangenehm. Wir waren in der ersten Staffel Max and Hall, wenn wir in Oxford drehen. Und wir waren essen mit den Produzentinnen und so. Und ich hatte so neue Cowboy-Stiefel an und man ist so die Treppe runtergelaufen im Restaurant und es war super eng und ich bin die halbe Treppe runtergefallen und in den Tisch rein unten. Und es war so still und alle gucken mich an und ich sehe nur, Damian ist an der Tür vorne, dreht sich um und lacht mich aus und ich bin einfach nur rausgerannt und ich habe nicht mal Entschuldigung gesagt, ich bin einfach nur rausgerannt und alle hinter mir mussten sich für mich entschuldigen, das war schon sehr unangenehm, ja.
Oh, das tut mir leid. Ich muss gerade dran denken, ich war mit Freunden im Urlaub und bin auch eine Treppe runtergefallen, aber so eine öffentliche, so eine Empore in so einem Park oder vor einem Gebäude. Und ich war einfach, ich glaube, ich habe so geguckt und nicht richtig auf die Treppe geguckt und bin hingefallen und es sah, glaube ich, auch richtig bescheuert aus. Ne? So wie so, also richtig dumm bin so runter. Aber mir war in dem Moment unangenehm, dass dann so viele Leute so ansprangen und sich so helfen wollen. Und man war so, nein, ich habe
alles gut.
Und in dem Moment rief einer meiner Freunde von hinten so, ja, die Treppe ist nicht genormt. Und ich musste so lachen, weil also das war so ein Relief-Moment, zumal diese Person nicht auf Social Media so wirklich ist. Und das finde ich so faszinierend. So, wo, weil das ist ja so ein Trend-Sound auf TikTok total steigend. Und ich dachte, das war dann offenbar so sehr Trend, dass selbst ihn das erreicht hat, dass die Treppe nicht genormt ist und dass er mich in diesem Moment retten konnte mit dem Witz. Und ich kann da jetzt noch drüber lachen, weil das so gut gepasst hat in dem Moment. Aber ja, es tut mir leid, dass dein Treppensturz, also meiner ist wirklich innerlich mit so Kicherei verbunden, aber deiner ist offenbar nicht so ein gutes Gefühl. Wüsstest du lieber von allen Leuten in deinem Umfeld, die je in dich verliebt waren, ohne dass du es gemerkt hast, oder von allen, die dich blöd fanden, ohne dass du es gemerkt hast?
Oh, die in mich verliebt waren.
Ja?
Ja, ist ja voll schön. Und wenn du mich nicht magst, dann magst du mich nicht.
Vielleicht ist es auch voll schade, weil dann erfährst du, dass jemand in dich verliebt war und du hast
verpasst.
Ja.
Ja, aber andersrum wäre so energieverschwendend. Wäre mir zu negativ.
DM oder Sprachnachricht?
DM.
Oh, du hast sehr, sehr viele Follower. Ich glaube, hier 900.000 ungefähr auf Instagram und nochmal fast 500.000 auf TikTok. Wer war die überraschendste Person, die dir jemals in die DMs geslidet ist?
Boah, die überraschendste.
Oder wo du dachtest, wow, okay, der oder die meldet sich jetzt.
Ganz am Anfang, als es rauskam, hatte mich, ich weiß nicht, ob du den kennst, Noah Beck. Mhm. Das ist so ein Ami-TikToker. Und das fand ich, das war schon so, okay, ich bin aus Deutschland. Woher kennst du mich? Das war überraschend.
Also das war so ein Moment von, hoch, hier passiert was.
Ja, ja, vor allem, weil es halt so direkt am Anfang war.
Ja. Wärst du lieber die Tochter von Bulli Herbig oder die Cousine von Olli Schulz?
Oh mein Gott.
Es gibt doch mal ein paar random.
Bei Tochter hatte ich halt so Angst, dass ich dann so als Nepo-Baby wahrgenommen werden würde.
Aber das dachten lange die Leute, ne? Wegen deines Nachnamens.
Dass du irgendwie... Ich bin nicht die Tochter. Ja. deswegen, ich glaube, das wäre, da hätte ich keinen Bock drauf. Obwohl, dann bin ich ja die Tochter, dann, genau, ist ja, dann stimmt's ja. Ja, dann bin ich die Tochter von Bulli Herbig, bestimmt witzig.
Ja, gut. Und in welcher Schule aus der Popkultur hättest du gerne ein Austauschjahr gemacht? Hogwarts oder Schloss Einstein?
Hogwarts, 100%. Ja. Voll. Krasser Vergleich.
Ja, Mai. Und manche haben auch Schloss Einstein ewig geliebt oder gibt's ja auch immer noch. Durch diesen Riesenerfolg von Maxton Hall, also wahrscheinlich würden heute ja viele sagen, sie wollen meinen Austausch ja da machen. Und durch diesen Riesenerfolg bist du jetzt in so einer Pole-Position, was eine Karriere angeht, vielleicht sogar eine internationale Karriere. Ist das ein befreiendes Gefühl oder was dich unter Druck setzt?
Beides. Ich glaube, es ist einerseits total schön, weil man die Möglichkeit hat und es ist ein Riesengeschenk. Andererseits natürlich ein Druck, weil man denkt, okay, man muss jetzt irgendwie was abliefern. Aber ich glaube, es ist noch ein sehr schöner Druck. Es ist kein nicht negativ, sondern es ist eher, ich glaube, ich mache mir da auch, also ich bin eher dann so, okay, wenn irgendwie was kommt und ich darauf Bock habe, dann mache ich das. Und ich glaube, ich bin, versuche mich nicht so kommerziell zu denken, sondern eher, was gibt mir die Rolle? Und es ist egal, ob es jetzt ein Kinofilm ist oder ein Kurzfilm oder whatever, wenn mir die Rolle etwas gibt und etwas Neues ist, dann mache ich das.
Was ist ein Ratschlag, den du schon mal von jemandem bekommen hast in so Karriere und beruflicher Hinsicht, der dir schon richtig weitergeholfen hat? Oder der vielleicht manchmal noch so nachhalt, den du immer noch befolgst?
Ich weiß nicht unbedingt, der kann eigentlich auch benutzt werden aufs ganze Leben, nicht nur karrieremäßig. Aber ich weiß noch, Buck hat früher mal gesagt,
Detlef Buck, der Regisseur von Pubertät.
Perfektion ist eine Schwäche. Und es ist irgendwie mir ganz lang noch im Kopf geblieben und immer noch. Und ich finde es irgendwie, es kann man ja auf alles beziehen. Aber es ist so schön, weil niemand ist perfekt und niemand kann jemals perfekt sein. Und perfekt sein zu wollen, ist eine Schwäche. So. Und irgendwie ist ja das Interessante, liegt in Imperfektion und in Krümeln und Kanten. Und das versuche ich immer mehr in meinem Kopf wieder reinzubringen.
Das finde ich auch einen richtig guten Satz. Wie benutzt du den denn? Also ist das in Momenten, wo du denkst, okay, oh, eigentlich müsste es noch besser gehen, aber ich lasse jetzt los, weil Buck hat das gesagt. So? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, auch. Also so eine Situation, wo man, kann darauf bezogen sein, auf ein Spiel oder auf Castings oder auch auf auch im Leben, also Kleinigkeiten, dann kann man das überall beziehen. So.
Und wenn du sagst, du hast jetzt nicht das Gefühl, in Bezug auf deinen Beruf so ganz strategisch sein zu müssen, wie hast du, du hast eben schon Schwarzes Gold erwähnt, wie hast du diese Rolle ausgewählt oder warum?
Also es ist schon, Schwarzes Gold war schon strategisch. Also es ist natürlich, denkt man sich, deswegen meine ich, es ist, mein Ziel ist schon, so unterschiedliche Rollen wie möglich zu spielen und auch unterschiedliche Genres. Und das ist ja auch irgendwie eine Strategie, sich so zu zeigen, also so unterschiedlich wie möglich zu zeigen. Und vor allem jetzt nach Maxton Hall war es für mich sehr wichtig, eine Rolle zu spielen, die komplett dagegen geht. Und da war Schwarzes Gold perfekt.
Erzähl mal, worum es da geht und warum diese Rolle so anders ist.
Schwarzes Gold bezieht sich eigentlich auf mehrere Themen. Es ist einerseits, geht es um eine junge Frau, die sich für Gerechtigkeit und Wahrheit und sich für ihre Rechte und die Rechte ihrer Mitmenschen einsetzt und gegen die Macht der Männer und auch, es geht um das Ölgeschäft, sich einsetzt. Also eigentlich eine sehr feministische Geschichte.
Eine sehr feministische Geschichte in einer nicht besonders feministischen Zeit. Schwarzes Gold spielt um 1900 in einem fiktiven Dorf in der Lüneburger Heide. Dort stoßen Bauern auf Erdöl und machen skrupellose Geschäfte auf Kosten der Dorfbewohner. Harriet spielt die Bauerntochter Johanna, deren Vater auf mysteriöse Weise ums Leben kommt. Johanna deckt eine Intrige auf und stellt sich gegen die mächtigen Ölbarone, die es auf das Land der Bauern abgesehen haben.
Damit hat die Serie, auch wenn sie vor über 100 Jahren spielt, durchaus aktuelle Bezüge. Denn die zerstörerische Kraft, die die grenzenlose Gier Einzelner haben kann und wie man diese Ungerechtigkeit bekämpfen kann, das beschäftigt uns ja auch im Jahr 2025.
Bald können sowieso alle ihr Land an Willem verschenken, wenn nichts mehr drauf wächst. Dann hat er gewonnen. Willst du das?
Ich leg mich nicht mit ihm an.
Vater hat alles getan, damit die Bauern zusammenstehen.
Und andererseits ist es aber auch eine Liebesgeschichte zu Richard, gespielt von Aaron Hilmer, der Sohn von dem Rivalen ist. Und bei ihr ist es so interessant gewesen, dass sie einfach eine wahnsinnige Entwicklung macht über diese Episoden lang. Und es einfach eine total für mich interessante Zeit ist, die, finde ich, auch in Deutschland nicht so viel bespielt wird. Und auch dieses Western, finde ich, sieht man in Deutschland sehr wenig.
Stimmt, ein deutscher Western, das klingt irgendwie
total absurd. Aber das war sehr, sehr geil und ich liebe diese Zeit. Und ich glaube einfach so auch in sich in dieses Historische hineinzufühlen und auch so Existenzprobleme zu haben, die wir in dieser privilegierten Gesellschaft überhaupt nicht kennen. Und das war irgendwie total interessant und auch dieses Menschen sterben um einen herum und für die dann, für deren Rechte und für deren Wahrheit zu kämpfen. Das sind einfach Themen, mit denen, die sind einem so fern. Und Johanna ist aber eine sehr starke, willensstarke und sehr wütende Frau. Und ich glaube, die Emotion Wut war mir auch sehr fremd, was es auch sehr herausfordernd gemacht hat, aber auch sehr interessant, da irgendwie ranzugehen.
Okay, ja, vor allem, weil du ja am Anfang gesagt hast, du suchst immer nach Emotionen oder nach Sachen, die Erfahrungen, die du schon gemacht hast, um eine Emotion zu spielen. Mhm. Wie bist du denn dann an Wut rangegangen, wenn dir die so fremd ist?
Ich habe da auch mit einem Coach dran gearbeitet und dann erstmal überlegt man sich natürlich, wie äußert Wut sich bei einem selber? Mhm. Wo spürt man die Wut im Körper? Wie strahlt man sie nach außen? Und wie macht es die Figur? Und dann auch viel eben so mit, wo spürt man Dinge im Körper? Und dann auch viel mit Körperhaltung, auch einfach nicht so in sich hineingekehrt, sondern sehr, sehr nach außen. Und dann auch viel so schreien und laut sprechen, was einfach mit einer Präsenz auch was macht. Und dann irgendwie auch durch die Zeit hatte ich das Gefühl, es wurde dann immer stärker und besser und ich habe mich da auch immer mehr rangetraut. Und auch dieses, ich glaube, man hat als Frau oft diese Angst, hysterisch zu wirken, weil das, glaube ich, oft einem unterstellt wird. Und das ist so, wenn Frauen schreien, ist in meinem Kopf sofort, oh Gott, das ist hysterisch und zu viel und bla. Und irgendwie war das so ein guter Mittelweg bei ihr, dass es so eine Kraft hatte, aber auch nicht überdramatisiert war. Und ich glaube, ich habe da sehr viel mitgenommen als Harriet.
Schön. Ich habe von der Autorin Margarete Stokowski, die so feministische Kolumnen lange geschrieben hat, jetzt gerade nicht so viel publiziert, auch von der habe ich gelernt mal über Wut und das ist mir total im Kopf geblieben, dass das ja ein produktives Gefühl ist, weil Wut immer von so einer Ungerechtigkeit oder von dem Gefühl, ungerecht behandelt zu werden oder dass jemand ungerecht behandelt wird, ausgelöst wird. Und da achte ich, ehrlich gesagt, auch als Journalistin inzwischen immer total drauf, weil wir sprechen ja dann auch immer von Wutbürgern oder man trifft wütende Leute und dann immer zu gucken, ah ja, wo fühlt diese Person sich jetzt gerade ungerecht behandelt? Das hat mir so total geholfen im Nachdenken über Wut, weil man ja schnell immer denkt, okay, das ist so eine ganz, so eine Kurzschlussreaktion vielleicht auch von Leuten, ne? Und so was Lautes, was einen erschlagen kann oder wo man so schnell sich wegducken will.
Ist ja eigentlich voll die gesunde Emotion.
Ja, genau. Es kann auch sehr, ja. Und heißt das, wenn du sagst, du hast als Harriet daraus viel mitgenommen, dass du jetzt auch öfter Wut in deinem Alltag hast oder so zulässt?
Voll. Also zulassen ist was anderes, aber spüren. Mhm. Dass ich nicht sofort in eine Trauer oder in eine Verzweiflung gehe, sondern dass ich, also so, ich hatte jetzt nach dem Projekt und jetzt in diesem Sommer, ich hatte so ein Bild von mir, wo ich so richtig so innerlich so schreie, weil ich so, wenn man irgendwie auch noch diese Energie wahrscheinlich drin hat, aber einfach ja, diese Wut jetzt endlich mal spüren kann und sie wahrnehmen kann und es nicht sofort in so eine Opferhaltung geht. Und man dadurch auch besser für sich einstehen kann auch irgendwo und eine viel stärkere Kraft hat. Deswegen, ich glaube, es hat mir viel gegeben. Aber ich glaube trotzdem, dass auch immer noch in unserer Gesellschaft das nicht so angesehen ist, wütend zu sein. Und es ist ja in anderen Kulturen ganz anders. Also zum Beispiel Italien oder Spanien, wie die miteinander reden, das ist ja sehr viel emotionaler und wütender. Ja, total. Und bei uns ist das untersagt. Mhm. So.
Ich finde richtig interessant, jetzt im Laufe dieses Gesprächs zu merken, wie... Also es klingt ja fast ein bisschen, als würdest du, wenn du an ein Set kommst für so einen langen Zeitraum, Harriet ein bisschen an der Garderobe abgeben und in diese Rolle schlüpfen. Und ich glaube, ich spitze gerade bewusst zu, aber und dann kommst du aber zurück und Harriet wird ein, da sind so Mosaiksteine auch aus deinen Rollen drin. Also dass du Sachen mitnimmst und ich finde spannend, weil es könnte, oder gerade vor diesem Hinblick von Erwachsenwerden, habe ich gerade überlegt, verzögert das dann, wenn du ständig über lange Phasen jemand anders sein musst? Oder macht es das, wie du zwischendurch aber auch gesagt hast, schneller, weil man mit anderen Persönlichkeiten in denen wächst und dann auch noch wieder zurückkommt? Aber das finde ich, ich habe schon öfter hier Schauspielende interviewt, aber ich hatte noch nie so intensiv so ein Gefühl von, da wird jemand im besten Sinne auch ein Mosaik von all den Rollen, in die er schon mal reingefunden hat. So.
Voll. Also ich glaube schon, dass ich da sehr viel immer mitnehme, aber ich glaube, es ist auch eine Charaktersache, wie viel man da zulässt oder auch nicht. Und ich mag das daraus irgendwie, man sucht sich ja auch dann die Dinge vielleicht auch mehr aus, die einem passen, die einem was bringen oder auch fremd sind, die für mich dann interessant sind, die dann herauszufinden, wie das ist und dann auch, wie man es jetzt in dem echten Leben ausfüllen kann.
So. Ja. Ich habe neulich die Schauspielerin Emma Watson, die hatte sich ja über viele Jahre zurückgezogen aus dem Schauspiel und hat jetzt gerade wieder ein Interview gegeben. Hast du es zufällig gehört? Ja, Jay Shetty, britischer Podcaster. Und da die hat zum einen, muss ich da gerade dran denken, weil sie ja beschrieben hat, ganz ähnlich, dass sie auch immer auf persönliche Emotionen zurückgegriffen hat und das irgendwann nicht mehr wollte, weil sie es so anstrengend fand. Und ich glaube, spätestens ab da, weil ich da schon angefangen hatte, mich auf dich vorzubereiten, habe ich das die ganze Zeit quasi so parallel gehört mit dir im Kopf. Und dann sind mir die ganzen Parallelen auch aufgefallen. Ja. Ich dachte, okay, ihr habt beide ungefähr im gleichen Alter angefangen. Ja. Beide habt ihr irgendwie viele Geschwister, weil ihr seid vor allem Stiefgeschwister, aber auf die ihr euch auch immer wieder bezieht und seid berühmt geworden mit so einer Schulserie, die irgendwie in UK spielt. Und eine Sache fand ich aber besonders interessant, die sie gesagt hat oder die ich so, glaube ich, komplett selber unterschätzt hätte als Außenstehende. Sie hat gesagt, dass sie wegen Harry Potter und dieser ganz intensiven Zeit, die sie mit dieser Crew verbracht hat und über so viele Jahre, sie sagt, because of Harry Potter im Englischen, I came to work looking for friendship. Dass sie dann an ein neues Set gegangen ist und wieder dachte, jetzt finde ich wieder neue Freundschaften und wieder so intensive soziale Verbindungen. Und dann war es aber, in ihren Worten, eine knochenbrechend schmerzhafte Erfahrung, dass das an anderen Filmsets nicht so ist, sondern dass da es viel kompetitiver und egoistischer zugeht. Ist das was du auch schon erfahren hast?
Also ich glaube, wir haben bei Maxon Hall ein Riesenprivileg und ein Riesengeschenk, dass wir als Gruppe so gut funktionieren und dass wir uns alle als Freunde bezeichnen können und wir wirklich als Gruppe so krass zusammengewachsen sind und es einfach Arbeit mit Freunden ist. 100%. Und ich glaube, bei Schwarzes Gold, das war schon anders, vor allem weil ich auch sehr viel, also die Jüngste war und hauptsächlich auch mit Männern zusammengearbeitet habe. Und dadurch, dass es auch nicht dieses Schulfeeling, glaube ich, ist und auch ernstere Themen und dass das automatisch was anderes mit einem macht. Und ich glaube schon, dass ich am Anfang, wir sind aber auch jetzt total zusammengewachsen und auch das Team war großartig und ich finde immer irgendwie die Freude im Team dann und auch mit, also irgendwie habe ich immer dann jemanden oder wo man sich dann so abstützen kann. Aber ich glaube am Anfang, wo man natürlich in so ein langes Projekt reingeht, nach der Erfahrung mit Maxon Hall, merkt man so, spürt man schon eine gewisse Einsamkeit. So. Und wenn man dann auch, oft dreht man auch an Orten, wo man sonst nie hinkommen würde und wo niemand ist und wo
die Pampa in der Pampa
so im März und es war so ich glaube da war schon am Anfang auf jeden Fall ein großes Gefühl von Einsamkeit so, aber ich glaube, das ist auch ein Gefühl, das ich sehr gut kenne und es nicht unbedingt etwas Negatives ist und ich glaube, oft muss ich auch in eine Einsamkeit gehen, um auch mich als Harriet zu spüren. Und ich glaube, es ist auch oft passiert, dass so nachdrehst, dass man in so eine Einsamkeit geht, um sich wieder zu spüren. Aber ich glaube, weil ich das so früh schon angefangen habe, kenne ich dieses Gefühl von, man geht jetzt zum Hotelzimmer und ist alleine und man hat aber den ganzen Tag mit so vielen Menschen verbracht und es ist so, man so überstimuliert und dann ist es einfach nur ruhig. So, und ich glaube, das Gefühl kennt man gut, aber es macht es nicht unbedingt, doch, es macht es leichter. Aber es ist, jede Situation ist auch unterschiedlich. Und man ist dann auch unterschiedlich.
Aber das heißt, Einsamkeit ist genau wie Single sein, lustigerweise, ist ja auch eine Falle, ist nicht zwingend was, was dir Angst macht oder was für dich so negativ besetzt ist.
Nee, nee, eigentlich nicht. Nee, ich glaube, es ist ein sehr, sehr bekanntes Gefühl, so. Und ich lieb's auch, allein zu sein. Und ich glaube, ich lieb aber auch manchmal die Einsamkeit.
Und wann kippt das?
Hier sind sehr nah dran. Also ich glaube, so am Anfang vom Schwarz- und Gold-Dreh gab es dann schon Momente, wo ich dann auch gemerkt habe, dass der Dreh auch einfach sehr sehr emotional ist, aber auch sehr körperlich ist und sehr anstrengend. Und man irgendwo, ich glaube, es ist immer gut, einen Anker zu haben während Projekten, sei es Familie oder Freunde und oder Beziehungen oder so. Es ist, hilft mir auf jeden Fall, da Personen zu haben, die einen da so festhalten und Kraft geben und inspirieren und motivieren und die man immer anrufen kann und da irgendwie die einen rausholen können und die man auch anrufen will. Ich finde, es ist auch so, ich bin auch nicht jemand, der dann nach Hilfe fragt, sondern das müssen dann auch Personen sein, die mich auch einfach sehr gut kennen und auch das so nur durch ein Hallo.
Die wissen dann schon, können. Ja.
Genau. So. Und ich glaube, diese Menschen sind sehr, sehr viel wert. Und für die bin ich sehr dankbar, dass ich die in der Zeit hatte, weil das war sehr wichtig.
Ist bei dir eigentlich, weil ich jetzt gerade von diesem Interview sprach, dass du dann auch gehört hast, was ist bei dir davon hängen geblieben? Oder gab es da eine Stelle, wo du gedacht hast, ah ja, das ist ja bei mir genauso oder voll gut, das mal zu hören? Oder hast du es eher so weggehört? Manchmal erzählt man ja so einzelne Sachen nochmal weiter und sagt, die hat da das und das gesagt. Das denke ich nur.
Ja, ich habe mit Damian auch ganz lang drüber geredet, weil er es auch gehört hat und wir haben irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber irgendwas ist uns da beiden auch im Kopf geblieben. Ich fand es, ich glaube, darüber haben wir nicht geredet, aber ich fand dieses, wo sie auch meinte, über sich verlieben ist es so einfach, aber in einem Tanz mit jemandem zu sein und dieses Risiko einzugehen, jeden Tag verlassen zu werden und es aber trotzdem zu tun und dass das Liebe ist. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr schön, wie sie es gesagt hat.
Meine letzte Frage ist, weil wir haben jetzt über so unterschiedliche Projekte auch von dir gesprochen und wie du da rangehst, wie du in diese Rollen findest. Und bei vielen Berufen liegt ja so offen, wofür die antreten. Ein Comedian wie Phyllis, die hier vor 2 Wochen saß, die tritt an, um Leute zum Lachen zu bringen. Oder ein Fußballer tritt an, um ein Tor zu schießen und das Spiel zu gewinnen. Wofür trittst du an? Also was lässt dich auch so eine einsame Phase durchstehen an so einem Set? Oder?
Ich glaube, jetzt weiß ich, was ich mit Damian geredet habe, ist, Schauspiel ist ja schon ein Ort, wo wir unsere Gefühle loslassen kann und einen Platz, wo man sie platzieren kann. Und es ist dann auch wieder ein Strudel von Fragen, kann ich sonst mit meinen Emotionen nicht umgehen, mit meinen Gefühlen, brauche ich das? Aber ich glaube, es ist eben vor allem sich selber von diesen Emotionen loszulassen oder auch irgendwo, manchmal kann das auch sehr heilend sein. Aber im Großen und Ganzen ist es, Menschen etwas fühlen zu lassen und Geschichten zu schreiben, die Menschen bewegen oder inspirieren und vor allem auch auf unterschiedlichen Art und Weisen, weil es bei jedem Menschen etwas anderes hervorhebt. Ich glaube, das ist so schön eigentlich, das zu sehen, dass man etwas bewegt in Menschen durch seine Arbeit.
Schön, dann hoffe ich, dass Schwarzes Gold vielleicht auch nochmal ganz andere Leute bewegt als jetzt die 2. Staffel von Maxton Hall und bin sehr gespannt, was für Gefühle da so alle rauskommen. Yeah. Danke, dass Dankeschön. Du das mit mir geteilt hast, Harriet.
Danke, vielen Dank.
Das war eine gute Stunde mit Harriet Herbig-Matten. Ich musste zwischendurch voll an die Deutschland 3000 Folge mit Nina Tschuba aus dem Dezember 2022 denken. Hier saß ich jetzt wieder vor einer Frau, die super jung, super erfolgreich und berühmt geworden ist und dadurch schneller erwachsen werden musste als andere. In ihrer Art zu reden und zu reflektieren hat Harriet mich an Nina erinnert.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass diese Generation anders über Gefühle spricht, bestimmte Dinge besser benennen und einordnen kann. Aus diesem Gespräch jetzt habe ich zum Beispiel einige Gedanken über Wut mitgenommen und den wirklich sehr guten Satz, Perfektion ist eine Schwäche. Vielleicht gibt es in eurem Umfeld, Familie, Freundeskreis, ja auch jemanden, der diesen Satz mal hören sollte. Dann schickt ihm oder ihr doch direkt mal diese Folge. Einfach direkt jetzt, während ich noch rede. Es geht ja ganz fix. Und dann natürlich auch direkt an alle Maxton Hall-Fans, die ihr so kennt. Die neue Staffel gibt's bei Amazon Prime Video. Und falls ihr Harriet noch mal ganz anders sehen wollt, Schwarzes Gold, die sechsteilige Serie vom NDR, startet am 22. Dezember in der ARD Mediathek. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 auch auf Instagram und natürlich auf allen Podcast-Plattformen. Wir hören uns hier in genau 2 Wochen wieder. Ich freue mich. Bis dann. Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Redaktion Merle Hömberg und Ruby Ann Schwietal. Gästemanagement Axel Schöning. Produktion Merle Hömberg und Axel Schöning. Social Media Kim Vanessa Schang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.